Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. So, willkommen zum Podcast, dem ersten im neuen Jahrzehnt. Und wir haben aktuell den Monat Januar. Und der Monat Januar ist bei vielen genau ein alkoholfreier Monat. Und passend zu diesem Thema möchte ich heute mit Nicole Klaus sprechen. Nicole Klaus ist Gastronomieberaterin, Autorin und vor allem Expertin für nicht-alkoholische Getränke. Und nicht-alkoholische Getränke mit Geschmack, mit Stil, die mehr können als einfach die normalen Softdrinks und Apfelschorle. Nicole und ich kennen uns auch schon seit einigen Jahren. Unsere Wege haben sich schon auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen gekreuzt. Wir haben schon unterschiedliche Tastings zusammen gemacht, mal mit Tee, mal mit Sojasauce. Deswegen freue ich mich, heute mal ein bisschen mehr Zeit mit dir zu verbringen, um über dein, denke ich mal, Leidenschaftsthema zu sprechen. Nicole hat auch ein Buch geschrieben, Die neue Trinkkultur. Und das wäre eigentlich gleich auch meine erste Frage, Nicole. Was heißt das für dich, neue Trinkkultur?
Tatsächlich, der Trinkkultur ist ja was ganz, was uns ständig umgibt. Wie wir seit Jahrhunderten trinken wir in Europa Wein und Bier. Also Trinkkultur ist was das gehobene Trinken. Also Trinkkultur ist nicht das Laufen am Abend mit einem billigen Schnaps, sondern Trinkkultur ist ein, ich mache es mir schön, ich sitze an einem guten Ort. Und bis jetzt ist, ich mache es mir schön an einem guten Ort, immer mit Alkohol verbunden. Also selten sagt man ja, ich mache es mir schön und trinke mal Apfelsaft. Vielleicht kommt das irgendwann, im Moment ist das noch nicht so. Das heißt, meine Idee war, also auch mit dem Titel vom Buch, wie schaffe ich es für Leute, die mal nicht trinken können. Wir reden gar nicht über die, die nie trinken dürfen oder die mal zu viel getrunken haben und jetzt nicht mehr trinken, sondern wir reden über, also die auch natürlich, aber wir reden über Menschen, die sagen, heute ist mir mal nach einem netten Abend, nicht mit dem Wasser und ich möchte was Gutes im Glas haben. Und ich habe das Gefühl, dass Leute, die nicht trinken, immer so ein bisschen stiefkindartig behandelt werden. Also ich habe irgendwie mein Buch geschrieben, man fühlt sich so ein bisschen so wie so auf so einer Familienfeier, wo man dann das Wasser-Senfglas kriegt mit einem Wasser oder mit einer Fanta oder so. Und ganz häufig ist es immer noch so auf Empfängen, dass beim Aperitif gibt es den Champagner und es gibt das Wasserglas. Mhm. Wenn es ganz gut läuft, schwimmt dann Granatapfelkern drin rum oder
ein Minzblatt.
Ja, ein Minzblatt, genau. Aber es ist immer noch so ein Ikea-Wasserglas zu einem Weinglas und es hat einfach so was, wenn man jetzt mal so empfindlich sein möchte, was fast ein bisschen despektierliches, hier ist der Alkohol und da ist er nicht drin. Und für mich war dieses, die neue Trinkkultur zu sagen, mit und ohne ist beides möglich. Und ich bin ja auch nicht die, die sagt, der Wein ist böse oder das Bier oder der Alkohol, trinkt alle, was ihr wollt. Aber wenn ich nicht trinken möchte, möchte ich nicht mit so einem Kinderkram abgespeist werden und die Kinderkarte kriegen. Weil wenn man sich Softdrinkkarten anguckt in Restaurants, ist es wirklich, inzwischen es wird, also als wir Kleinbahn hatten wir Kirschsaft, Fanta, Cola, Wasser. Hm. Und für mich heißt neue Trinkkultur ein bisschen überlegen, wer sitzt da, wer kriegt das, passt es zu der Speise. Mein Thema ist ja nicht nur Alkoholfreigetränke, sondern tatsächlich passt es zum Essen. Also es geht einfach darum, ich gehe gut essen, ich gebe irgendwas Dreistelliges für ein gutes Essen aus und ich möchte echt nicht gefragt werden, Wasser mit oder ohne.
Ja. Also eine Gleichberechtigung, eine stärkere Gleichberechtigung, genau. Zu sagen, okay, dass da einfach viel Potenzial noch ist, bei Getränken, die keinen Alkohol haben. Und wir wollen jetzt im Laufe des Podcasts, werden wir natürlich auch ein bisschen genauer darüber sprechen, was da möglich ist mit nicht-alkoholischen Getränken, was für eine Tipps du zum Beispiel hast, wie man Speisen gut mit nicht-alkoholischen Getränken verbinden kann. Da schreibst du ja auch sehr ausführlich in deinem Buch darüber. Aber am Anfang interessiert mich auch nochmal genau das, was du ja auch gerade sagtest, dieses Senfglas oder stiefmütterlich behandelt zu werden, wenn man auf Alkohol verzichtet. Und ich glaube, dass gerade dieses Stichwort Verzicht ist immer so stark dabei. Also auch jetzt ja im Januar, Leute sagen, ich habe zu viel getrunken über die Feiertage, ich muss jetzt mal verzichten. Und das ist dieses Müssen und Verzichten, das hat gleich eine negative Konnotation. Ich glaube, dass es dem gegenüber steht, das Ausgelassensein mit Alkohol, mit Champagner. Und ich glaube, das ist also auch tatsächlich für mich, auch im Vorlauf jetzt auch diesen und Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir auch Gedanken gemacht und ich trinke sehr gerne Wein und alkoholische Getränke und für mich ist es tatsächlich auch, ich denke dann immer, okay, ich muss auch verzichten.
Warum?
Das ist tatsächlich so psychologisch, glaube ich, tatsächlich drin, weil, und das ist, glaube ich, für mich bedeutet, also es sind zwei Sachen. Einmal tatsächlich, ich mag auch nicht gerne in Restaurants unbedingt gehen, die nur vegan sind oder nur vegetarisch sind oder nur vielleicht oder sehr stark auf Health, also gesundheitsbasierte, funktionale Sachen sind, weil ich immer das Gefühl habe, dann ich werde in eine Richtung gedrängt und habe nicht das, die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Mhm. Ich sag mal, lieber, dann gehe ich in ein Restaurant, wo alles und ich kann, der trotzdem das Gute ist. Manchmal alles heißt ja auch schlecht, aber ich sag mal, wo ich die Auswahl selber habe und ich kann dann bewusst für mich, ich entscheide mich für das, für etwas und nicht gegen etwas.
Vor Ort.
Genau. Mhm. Und ich, aber es ist tatsächlich psychologisch, also es ist das eine, dieses generelle. Und das zweite ist, glaube ich, eben schon, dass es bei mir auch sehr stark, dass ich einmal auch denke, Geschmack und Alkohol gehören sehr stark zusammen, also Geschmacksträger, Alkohol als Geschmacksträger, wo ich, wenn ich einen guten Wein trinke oder vielleicht auch eine gute Spirituose, dass ich da eine geschmackliche Komplexität habe. Und in meiner Wahrnehmung, die auch tatsächlich auch noch sehr begrenzt ist, was hochwertige, aromatische, nicht alkoholische Getränke angeht, natürlich habe ich schon mal einiges probiert, trotzdem bin ich noch nicht so, dass ich das aktuell sehe für mich, dass die da mithalten können. Aber das wäre zum Beispiel sehr spannend, mal von dir zu wissen, deine Wahrnehmung. Glaubst du, dass man nicht alkoholische Getränke haben kann, die ähnlich komplex aromatisch sind wie?
Kann man, aber ich finde, was denn nicht der richtige Weg ist, Wein Alkohol zu entziehen. Ja, du hast deinen Vergleich von einem Wein, du bist ein Rotweintrinker und das, was ich, es gibt irre viele alkoholfreie Weine. Wirklich viele, es werden immer mehr. Es gibt inzwischen, das Problem ist, der Wein wird entalkoholisiert auf dem einen oder anderen Weg, aber meistens wird er durch unter Vakuum leicht erhitzt, damit der Alkohol rausgeht. Es wird was mit ihm gemacht.
Ja, durch die Erhitzung verliert er.
Ja, und der Aromaträger Alkohol ist raus, das Komplexe, und er wird erhitzt. Kein Wein ist froh, wenn man ihn mal außer Glühwein erhitzt. Und das heißt, ich glaube, dass also der Erste, der einen guten alkoholfreien Wein macht, der muss ihn wieder arbeiten. Gibt es aber noch nicht. Das ist immer das Problem, ist, du vergleichst es eben mit dem richtigen Wein. Und diese neuen alkoholfreien Getränke, die so langsam auf den Markt kommen, die haben häufig, bis auf die alkoholfreien Gins, die es ja auch gibt, gar nicht den Anspruch, etwas zu imitieren, nur ohne, sondern die sagen, wir machen was ganz Eigenständiges, weil die brauchen den Vergleich nicht.
Ja.
Das heißt, wenn man so einen alkoholfreien Spirit nimmt, der hat irgendwie diverse Komponenten, aber der ist eben nicht die alkoholfreie Version von.
Okay, ja. Das finde ich genau richtig, den Ansatz. Und du hast noch ein paar Sachen mitgebracht, die wir später mal probieren werden. Ich bin wirklich tatsächlich sehr gespannt darauf.
Auch, ja.
Weil das ist tatsächlich dieses Thema der Kopie, wo ich auch, glaube ich, oft ein Problem mit habe. Tatsächlich auch sehr oft bei, in der Vergangenheit gerade auch, und auch da hat sich viel geändert beim Thema veganen Speisen. Also wo auch eine Kopie vielleicht von Fleisch versucht wird, wo man sagt, das ist halt nicht so gut. Oder es werden andere Sachen hergestellt, wo viele Zusatzstoffe drin sind. Und ich mag halt einfach auch nicht dann die Entschuldigung, sondern es ist, schmeckt vielleicht nicht so gut, aber es ist ja vegan. Aber es ist ja ein Wein ohne Alkohol.
Genau.
Und ich glaube, das ist so zum Beispiel, wo ich selber, glaube ich, ein Problem mit habe.
Also das Grundproblem bei diesem alkoholfreien Wein, es stimmt zum Beispiel die ganzen Winzer, aber diese alkoholfreien Weine sind in der Regel nicht die Top-Weine, sind nicht die Top-Reben, die genommen werden, sondern es ist eine Cuvée aus europaweiten Weißweinen, man weiß nicht, von welchen Weingütern sie kommen, minderwertiger Qualität, die dann fröhlich für günstiges Geld um 3,99 verkauft werden. Kann man sich überlegen, wie gut ist die Qualität, wenn für 3,99 eine Flasche Etikett und so. Das heißt, einige Winzer kommen jetzt langsam auf den Dreh, also es gibt zwei Entwicklungen. Einerseits verkaufen sie ihren Saft, ihren Traubensaft, ihren guten Traubensaft, weil guter Traubensaft ist auch eine Qualität. Und sie verkaufen ihren Verjus, auch was Gutes, also ein unreifer Traubensaft, das wäre im Prinzip zugefüllte Trauben abgepresst, statt Essig. Und sie geben von ihrem guten Wein was und entalkoholisieren. Das ist ein himmelweiter Unterschied als bei einem schlechten Wein. Logisch, wenn das Basisprodukt gut ist, ist das Endprodukt zumindest besser als bei einem schlechten Basisprodukt. Hm. Die Bierbrauer haben das schon viel länger geschafft, die haben das aber über diese den Gesundheitsweg geschafft, weil man kriegt nach jedem Marathon, nach jedem alkoholfreies Bier. Und das ist eine
isotonischer Durst.
Ganz genau. Inzwischen auch die 0,0 Version. Früher war das ja immer diese, was nicht 1, irgendwas. Was so ein, es war nicht 0,0. Es war immer ein bisschen Alkohol drin. Inzwischen schmecken sogar, finde ich, die 0,0 Biere gut. Also gut, die müssen natürlich auch vergleichen lassen. Aber ich finde, man kann, ich habe mit dem Brauer gesprochen, vom Berlo, man kann mit anderen Hefen, mit anderen, man kann spielen mit der Brautechnik. Man hat irgendwie zuckerresistente Hefen oder sowas, dann geht es gar nicht. Also man kann dann das Brauen abbrechen an einem bestimmten Punkt, bevor der Alkohol entsteht. Man muss es nicht rausziehen. Weil so das erste war Klaus Thaler, ne? Das wurde halt erhitzt, damals zumindest. Und zum Beispiel, es gibt die Inselbrauerei, Frügen, die haben, als sie ganz rauskamen, ja alle Preise der Welt gewonnen, alkoholfrei machen wir nicht. Was gibt es seit Sommer? 3 alkoholfreie Biere und wirklich gute. Ja. Das heißt, für mich ist so die Bestätigung, also hätte ich dieses Buch vor 20 Jahren geschrieben, hätte es niemand gekauft, es hätte niemand gelesen und es hätte auch gar nicht einen Bedarf gegeben, glaube ich. Und so wie du sagst, jetzt, also wir sind hier in Berlin, da ist sowieso irgendwas ohne relativ etabliert. Also wenn du sagst, du machst gerade zuckerfrei, da stöhnt jetzt kaum noch jemand. So richtig. Ja, und du isst kein Fleisch. Was kommt als nächstes? Ja, für euch egal. In anderen Städten ist es anders. Ja, und auf, es ist auch ein Großstadtthema, das hier, was ich habe.
Ja.
Ja. Meine Lichtricher gibt es überall, aber dieses so, diese Spirits, die kommen eben aus London und nicht aus.
Hm. Ja. Ich, was sehr interessant ist, du sagst es vorhin mit dem Thema Wein, dass das die Winzer nehmen nicht die guten Weine und dealkoholisieren die. Weil, aber ich meine, die Frage ist ja da wiederum, gibt es Leute, die bereit sind, für nicht alkoholischen Wein eben 20 Euro dann zu bezahlen oder 30 Euro. Weil ich glaube, es ist interessant beim Bier wiederum, warum funktioniert es beim Bier? Ja, weil du eine Flasche hast für 1 Euro oder 1,50, ne, wo die Leute sagen, das ist jetzt, also ich trinke, oder viele Leute trinken Bier ja auch eher zum Durstlöschen. Mhm. Also gerade vielleicht die Biere, die um die 1 Euro sind, wo es weniger vielleicht auch um wirkliches bewusste Genussthema geht. Und da funktioniert, glaube ich, ein alkoholfreies Bier sehr gut. Aber die Frage ist halt eben genau, wenn wir jetzt in diesen höheren, teureren Genussbereich kommen, wie bei Wein, wie bei Spirituosen, wo halt natürlich beim Alkohol die Leute bereit sind, ja, 50, 100 nach oben offene Skala. Und das wäre ja spannend zu. Siehst du da eine Entwicklung oder dass da.
Ja, wenn die Qualität stimmt. Also solange die alkoholfreien Weine auf dem Level sind, auf dem sie sind, kriegst du keinen oder kaum einen Weintrinker dazu, umzusteigen, aus Vernunftsgründen, weil es gibt keinen anderen Grund, eigentlich nicht zu trinken, so richtig. Also wenn meine Gesundheit ist, ich bin schwanger, dann ist alles klar. Mhm. Ich muss nachher morgen noch arbeiten, auch einigermaßen klar. Ich muss ein Auto fahren, auch klar. Ich bin Moslem, auch klar. Aber dieses, ich möchte es mal nicht so trinken, aus Vernunftsgründen, fällt eh schon schwer genug. So, ja, wenn du sagst, ich habe um Weihnachten auch nicht getrunken, jetzt muss ich mal nicht, dann muss das, finde ich, was im Glas ist, das darf dann echt keine Apfelschorle sein. Ja. So kriege ich dich nicht zum Nicht-Trinken. Das heißt, es müsste sich mal jemand hinsetzen und wirklich eine gute Alternative entwickeln. Und ich finde dieses, ich mache einen Wein ohne, ist wieder dieses, ein etabliertes Produkt in, umzuwandeln in etwas anderes und es fehlt was. Und ich weiß nicht, ob es möglich sein kann, einen Wein so zu produzieren ohne Alkohol, dass der keine dramatischen geschmacklichen Einbußen hat. Und man braucht eine größere Menge an Wein, damit diese Entalkoholisier-Sache sich lohnt sozusagen. Wir reden nicht über 100 Liter. Das heißt, da muss ein Winzer bereit sein, eine große Menge seines guten Weines durch diese Entalkoholisierungsmaschinerie zu jagen, um zu hoffen, dass das Ergebnis ein gutes ist. Und ich glaube, da scheuen sich viele einfach, das zu tun, weil kauft eigentlich jemand.
Ja, klar, ich verstehe, also aus Winzersicht verstehe ich das ja auch total. Ne? Das
ist halt also Sekte sind einfacher, weil die Kohlensäure, die schafft auch einen nicht so super knackig spannenden alkoholfreien Wein mit der Kohlensäure ein bisschen frischer zu machen.
Ja.
Ja. Also ich glaube, dass nochmal auf den Zeitgeist dieses zu verzichten, das ist so was Negatives, aber etwas Gutes für sich zu tun, indem ich, wir sind uns ja klar, kein Zucker essen ist besser als Zucker essen. So. Ja, und kein Weißmehl essen ist besser als nur Weißmehl essen. Genau wie nur Alkohol trinken nicht gut. Also insofern ist das, es ist ja, das muss ja nicht dogmatisch sein. Und du sagst, du hast halt jetzt so eine Phase, du würdest gerne was trinken, aber du würdest gerne was, also nichts. Auch interessant, ich trinke was oder möchtest du was trinken, dann frage ich dich, möchtest du Alkohol trinken? Trinken ist ganz eng verbunden, das Wort mit Alkohol trinken.
Ja.
Ja. Und das heißt, so wie unsere Kultur ja durch diese jahrtausendelange Wein- und Bierkultur in Mitteleuropa ist geprägt von Alkohol, immer schon. Und in solchen Kulturen, wo Alkohol immer zur Trinkkultur gehörte, wo auch im Mittelalter oder früher durch dreckige Flüsse oder durch Industrialisierung, wo das Wasser immer der schlechtere Wahl war, weil eben verkeimt oder einfach dreckig, kam erst mit dieser Erfindung von Kohlensäure durch den Johann Jakob Schleppel, kam sozusagen dieses, das Wasser ist nicht mehr gefährlich. Also Tee ist ja auch ein Grund gewesen, um Wasser trinkbar zu machen, indem man es einfach aufkocht. Ja? Also das, auch in Gegenden, wo einfach kein gutes Wasser aus dem Hahn kommt. Und das heißt, erst im Prinzip sind diese alkoholfreien Getränke mit Limonade, und da kommt gleich Coke mit ins Spiel, Anfang des 20. Jahrhunderts kam das erst. Ja? Dieses nicht Alkohol trinken. Und diese Trinkhallen sind entstanden, weil die Leute zu viel getrunken haben, Alkohol. Und man wollte, dass die Bevölkerung auch zu was anderem bringen. Ja? Und die wurden auch neben Fabriken aufgestellt. Da gab es umsonst Heilwasser. Also gutes Wasser.
Aber ich trinke halt auch, wo man noch Alkohol dann kauft.
Ja, später dann. Später, ja, aber ursprünglich waren das so schöne kleine Gartenpavillons, ja, die standen in den Städten. Und die wurden sozusagen, da konnte man Wasser trinken. So wie heute noch in so Heilkurorten, wo man so ein Heilwasser tapft. Ja. Es ging einfach darum, dass dieses Wasser, was echt nur, ich meine, es gibt ja so lustige Worte für Gänsewein, ja, und jede Sprache hat fast einen Begriff für Wasser, weil es nur die Tiere irgendwie trinken, ja. Das heißt, es ist ein negatives, also Wasser trinken ist in der allergrößten Not, irgendwie, ja. Und dann kriege ich aber Wasser zu einem 5-Gänge-Fine-Dining-Menü, weil ihnen nichts anderes einfällt.
Also, ja, ich glaube, für mich ist tatsächlich auch sehr stark immer dieses nicht-alkoholische, also Wasser und sowas verbunden ist, okay, ich habe Durst. Auch das wiederum, das Wasser hat eine Funktion, den Durst zu stillen. Und ich trinke es so lange, bis ich Durst, also der Durst gestillt ist, während ich natürlich eher Wein trinke, auch wenn ich keinen Durst habe, sondern einfach, weil ich den Genuss, ne, für mich habe.
Vielleicht noch eine Weinschorle, denke man. Oder ein Bier trinkt man auch aus dem Durst, ne?
Genau.
Genau. Ja. Also ich glaube, dass wir hier in Mitteleuropa, also ich sage mal Weinanbaugebiete Mitteleuropa, haben einen anderen Blick auf das als Dänen, Schweden, Norweger, Isländer. Weil da gibt es kein Wein. Vielleicht irgendwas halt schon mit Klimaentwicklung, aber wenn das der Alkohol nicht so in der DNA ist, in der Trink-DNA, dann kann man auch den Blick, der ist dann ganz schnell offen, was ich Dänemark, Noma, Geranium, aber zu sagen, es muss nicht Alkohol sein. Wir finden, eine Speise kann auch begleitet werden ohne, weil es einfach nicht so
dominant ist. Ja. Das heißt, viele Trends kommen dann eben aus den skandinavischen Ländern. Was sind denn aus deiner Sicht interessante nicht-alkoholische Getränke, die geschmacklich aromatisch viel können? Also wo du sagst, das findest du, die sind für dich spannend.
Also ich unterscheide so ein bisschen ja auch mein Buch unter, also mein Buch hat ja das Pairing-Thema, aber es gibt ja spannende Getränke auch, die man nicht zur Speise trinkt. Ja, also ich finde, es gibt viele Getränke, die verkannt sind. Also Tee zum Beispiel ist so ein Thema, der ganz, ist ein ganz breit einsetzbares Getränk. Also Tee kannst du kalt zubereiten, du kannst ihn heiß zubereiten, du kannst ihn über Eis zubereiten, du kannst ihn lange ziehen lassen, dann kurz ziehen lassen, du kannst einen fermentierten Tee nehmen, du kannst ihn nur einen gedämpften Tee nehmen. Du hast eine unfassbare, haben wir bei unserem Tee-Tasting, eine unfassbare Breite an, was dieses einzelne Ding aus dieser Teepflanze, was man da rausziehen kann. Das heißt, Tee ist auch für mich ganz häufig eine Basis für ein Getränk. Ich gebe Tee zu einem Saft dazu, zum Beispiel. Ja, Tee kommt in Kombucha. Ja, das ist ja, Kombucha ist ja ein Tee, ein aufgebrühter Tee, meistens relativ stark mit irgendeinem Zucker. Und dann kommt dieser Kombucha-Pilz dazu. Und der fermentiert den Zucker zu Alkohol. Ja, Kombucha hat immer ein bisschen Alkohol, man kann natürlich auch noch wieder aufkochen, also entalkoholisieren. Weil es ja nicht so spannend, ja, Klassiker.
Aber entsteht nicht also Milchsäure oder über den Kombucha, eine Säure?
Ja, es entsteht eine Säure, genau. Es ist ja eine Milchsäure, eine Säure, genau. Das heißt, der kriegt sehr, sehr spitze Noten und das macht ihn auch spannend. Das macht ihn auch für Barleute spannend. Ja, also ein guter Kombucha, den kann man so trinken. Davon kann man keinen Liter trinken. Aber Kombucha schafft es, hat mir neulich ein Bar-Mensch erzählt, das Komplexe in so einen Gin zu bringen, in so einen Alkoholfall, aber auch in einen mit Alkohol, der so eine neue Dimension schafft. Weil die brauchen ja so ein Barkeeper braucht für einen alkoholfreien Drink. Ich möchte bitte keinen Shirley Temple mehr kriegen. Mit Grenadinsirup, mit irgendeinem Tonic plus noch einem Granatapfelsaft. Und also, das ist immer süß, süß, süß. Und ich finde, diese neuen Cocktails, die man, also die Mocktails, die es lange gab, die kriegen auch eine neue Qualität durch dieses nicht so wahnsinnig Süße immer.
Ja, ja. Ich glaube, das ist genau das eine. Und an der anderen Seite, ich meine, Kuchbutschef, du hast ja erklärt, den Herstellungsprozess, dadurch kommt eine Komplexität rein. Und durch Ausgangsprodukt Tee, wo du schon sagst, der kann halt viel, da kann man sehr viel spielen mit der Aromatik, welchen Tee man nimmt. Dann natürlich, was für eine Frucht, Säfte oder etc., was tue ich da rein noch in den Kombucha? Die bringen primär Aromen mit. Dann die Sekundäraromen, kann man wahrscheinlich auch sagen, über die Kombucha-Pilz-Fermentation, die entstehen. Das heißt, man kriegt ein Geschmacksbild, was halt einfach sehr, sehr komplex sein
kann. Genau, zum Beispiel Wasserkefir ist sowas, das ist noch so ein bisschen das kleine Stiefkind der Fermentationsgetränke. Das sind so kleine, kennst du Wasserkefir?
Ich habe es, glaube ich, schon mal getrunken, aber erklär doch mal genau,
was das ist. Das sind so kleine, wie Götterspeise in ohne Farbe, also so glibberige, kleine, gummiartige Kristalle sehen die aus. Und die brauchen auch Zucker, um aus dem Zucker Alkohol zu fermentieren. Das ist auch so eine, ich sag mal, Hefe-WG. Also ganz viele verschiedene Hefen haben sie zu diesem kleinen einen Kristall zusammengetan und der fermentiert aus zuckerhaltigen Getränken ein minimal alkoholisiertes Getränk. Also auch 1, irgendwas Prozent. Je länger es fermentiert, desto trockener wird es, also desto weniger Zucker ist drin. Ja? Also ein guter Kombucha braucht 10, 14 Tage ungefähr, man kann auch länger stehen lassen, dann wird immer trockener. Dann gibt man beim Kombucha, gibt man ja in die zweite Fermentation, das heißt, man packt dann in der zweiten Phase, also die erste Phase ist sozusagen mit Sauerstoff, man deckt so ein Tuch drüber, dass da keine Fruchtfliegen reinkommen, und dann fermentiert er vor sich hin und dann packst du es in so eine Bügelflasche und gibst dann dazu das, was du in zum Aroma, Kräuter, Gewürze, Säfte, irgendwas, und dann machst du die Flasche zu und dann bildet sich diese Gärkohlensäure mit diesem minimalen Alkohol und dann hast du ein Perlage, eine natürliche Perlage, und das macht dieses Getränk doppelt spannend. Das heißt, der Wasserkefir ist so ähnlich, der macht aus einem zuckerhaltigen Getränk ein fermentiertes Getränk und ich gebe den gerne in Säfte, die ja immer super süß sind. Das heißt, ich nehme einen guten, weiß ich nicht, reinsortigen Saft und gebe da Wasserkefirkristalle rein für 2-3 Tage. Der zieht so ein bisschen den Zucker raus, dann mache ich einen Deckel drauf und lasse den nochmal ein bisschen vor sich hingehen. Das ist quasi ein Sparkling-Riesling-Saft, aber mit nur 1, irgendwas Prozent Alkohol. Das heißt, man schafft es mit einem guten Produkt, also wir reden nicht über transparenten Apfelsaft für 45 Cent. Ja? Das kann man nicht machen, aber mit einem guten Ausgangsprodukt, mit dem Wasserkefir aromatisieren, so wenn ich das zu irgendeiner Speise möchte, was ich irgendein Gewürz nehme, was in der Speise ist, dann hat man ein komplexes, gutes Getränk.
Was ist denn der Unterschied? Also ich kenne, also tatsächlich aus meiner Kindheit noch, meine Eltern, meine Mutter hatte früher einen Kefir.
Den Hermann. Für den Kuchen, oder? Oder für den Joghurt.
Für den Joghurt.
Genau. Also so Blumenkohl.
Genau.
Der kommt auch wieder.
Der kommt auch
das
wieder.
Ist das ist ein Milchkefir. Den legt man in seine Milch und der macht einen Joghurt oder sowas. Der macht einen Kefir. Ja, genau.
Der den Milchzucker dann umwandelt.
Genau.
Den Fruchtzucker, dieser Wasserkefir wird wahrscheinlich auf Fruchtzucker gehen, auf Fructose dann.
Genau. Und der macht dann so ein sämiges, trinkbares so ein Kefirgetränk. Und ein Kefir ist immer gesünder als ein Trinkjoghurt zum Beispiel, finde ich. Also das ist einfach deshalb auch ein spezieller Geschmack. Aber das
kommt auch wieder.
Das kommt wieder, ja. Diese ganzen, ich meine, dieses Selbstmachen, die Leute haben irgendwie einen Kombucha-Pilz zu Hause und sie haben Wasserkefir-Dinger und sie machen ihren Sauerteig selber. Und der, also ich kenne damals einen Hermann, das war so eine Art, auch so ein Pilz, der hat.
Wieso, ja? Ihr habt den so genannt bei euch zu Hause,
oder was? So. Den hat man
als Hermann gekauft.
Ja, das war mit dieser Basis, der wurde in den Teig gegeben. Der hat dann zum Gär, wie so eine Hefe, der hat dann den Kuchen zum Aufgeben gebracht.
Okay.
Ja, der wurde auch so getroffen, weil der größer wurde.
Ja.
Also, wenn man mit seinem Wasserkefir umgeht, kann ich die nächste Woche gleich eine Handvoll bringen, weil die sich schon wieder verdoppelt hat, meine Wasserkefirbestand. Das sind schon so Tauschbörsen und so. Man muss halt Bock dazu haben und so ein bisschen experimentierfreudig sein. Aber auch wenn man das nicht möchte, kann man gute Kombucha kaufen. Wasserkefir kann man irgendwie nicht kaufen, glaube ich. Aber es gibt wirklich Hersteller, die hochwertige Getränke anbieten und man muss sie nicht in die Küche stellen und seinen Wasserkefir durchsieben.
Ja.
Das macht es jetzt einfacher, das meine ich. Also vor 20 Jahren wäre das nicht so leicht gewesen.
Das ist eine Entwicklung, dass man das kaufen kann. Die andere Entwicklung ist ja auch in der Gastronomie, denke ich. Du schreibst in deinem Buch ja hier auch über einige Restaurants, die schon ambitionierte oder gute nicht-alkoholische Getränkebegleitung anbieten. Was sind da für dich so ein paar Beispiele für Gastronomiebetriebe, Restaurants, die das gut machen?
Also das Lustige ist ja, also es gibt einige inzwischen, es gibt nicht nur in Berlin, aber da kenne ich halt auch viele, aber dass der Weg dahin, also Sebastian Frank vom Horvath hier in Berlin, 2 Sterne, da war seine Frau, die sagte, so, ich bin schwanger, also ich kann nur 0,0 trinken, was trinke ich denn jetzt? Ja, er bietet mir was an. Und er hat angefangen, aufgrund dieser Anfrage seiner Frau, sich mit der alkoholfreien Getränkebegleitung zu beschäftigen, genau wie die Zenke. Frau schwanger, tu was, so ungefähr. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz schon wieder fast lustig zu sagen, dass, also von, bin jetzt mal böse, vom Mann heraus wäre das nicht gekommen, der Bedarf. Und ist, also mal für 9 Monate und länger, fragt eine Frau, nichts zu trinken, 0,0 ist echt hart, wenn man genussvoll essen gehen möchte. Wirklich, das ist kein Spaß. Und mein Buch entstand ja aus einer schlechten Laune, essen zu gehen und so ein Kindergetränk immer im Glas zu haben. Und das muss auch anders gehen. Also im Prinzip ist es ein Mutbuch sozusagen. Ja.
So kommst du aber nicht rüber.
Nein, ich habe mich zusammengesetzt. Aber tatsächlich ist der Antrieb, der war ein, das muss auch anders gehen. Ja. Und also im 1 unter 0 haben wir Fermentiertes. Da haben wir irgendwie Kombucha Wasserkefir. Und Sebastian Frank arbeitet mit zum Beispiel einem Grundsaft. Den presst er ab aus Pastinake, Möhre, Apfel. Dann erhitzt er ihn minimal, bis dieser Kuchen, das Dicke, hochsteigt. Dann hat er den klaren Saft. Und dieser klare Saft ist die Basis für das ein oder andere Getränk bei ihm. Dann kommt in diesen Saft, ich weiß nicht, ein Öl rein oder Gewürze und guckt halt, dass das zum, zur Speise passt. Aber es gibt auch, ganz großartig, war Malzbier mit Apfelsaft. Klingt jetzt schräg, war aber gut. War einfach was gut zu dem, zur Speise, zu dem es gekriegt hat. Und das Beste ist natürlich, man sitzt da und man kriegt jedes Getränk des optischen Knaller. Neben mir am Tisch, als wir Sebastian Frank saßen Leute, die haben eine Weinbegleitung gehabt und hatten halt immer was Rotes und was Weißes, was Rosé. Und ich hatte jedes Mal was Knallpinkes, weil irgendwie Himbeere oder dann mein Malzbier. Und es war, für mich war das ein tolles Erlebnis, also auch ein richtiges, schönes Glas.
Das andere, ich meine, du hast ja schon ein bisschen jetzt gesprochen, dass die, also wie das im Horvath läuft, dass das mit unterschiedlichen Kräutern, Gewürzen verbunden wird, die Getränke, die dann wiederum zu den Speisen passen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, was sind so interessante Pairings, also wenn man jetzt nicht alkoholische Getränke zum Essen nimmt, gibt es so ein paar Tipps, die du da mitteilen kannst, oder so ein paar Beispiele, wo du sagst, das funktioniert gut, das kann man gut mal nachmachen, um das mal ein bisschen besser kennenzulernen.
Also die Tatsache, dass es jetzt ja ganz viele, also Saft zum Beispiel ist ja was, wie schon gesagt, sehr süß, ja, aber es gibt einfach Speisen, die brauchen was Süßes, so wie man ja auch so einigen Speisen Dessertwein trinkt, also
Restsüßen Wein,
genau, ja. Ja, oder auch, also zu einem Roquefort würdest du ja keinen trockenen Weißwein kriegen, kann man machen, aber da kriegt man ja in der Regel einen ordentlich restsüßen Wein, ja. Und da kann man dann hervorragend mit Quittensaft, reinsortigen Apfelsäften arbeiten, Birnensäften, die super dieses salzig-scharfe von so einem Käse übersetzen. Das, was der Wein schafft, schafft der Saft in dem Fall auch
ohne Alkohol. Okay. Weil man denkt ja auch Quitten, Marmelade vielleicht zum Käse oder
genau, sowas. Genau, also so Quittensenf oder sowas. Das heißt, so süße Noten zum Käse, der kann es gut machen. Tee zum Käse ist auch gut, das ist ein bisschen randgruppiger, glaube ich. Hatte ich eine Zeit lang, hatte ich ein Seminar dazu. Pu'er-Tee zu Roquefort zum Beispiel ist eine tolle Kombination.
Pu'er ist denn sehr rauchig?
Rauchig, der ist fermentiert und der hat. Den kannst du bis zu 10-mal, 15-mal aufbrühen. Der verändert sich mit jedem Mal aufbrühen. Der hat, wenn er gut läuft, hat er lange gelegen und dann ist fermentiert. Die kauft man in so, wie so gepresste, also wie ein Heuballen, so groß wie eine CD, irgendwie ein bisschen größer, rund. Und der liegt in der gepressten Form, liegt er da und reift. Ja, und die sind 18, 15 Jahre alt und man kann da dreistellige Dollarbeträge für, auf Auktionen für solche Pu'ers ausgeben. Das heißt, dieser Tee, das wie ein reifer Wein einfach auch eine andere Komponente hat als ein junger Wein, hat eben ein reifer Tee einfach auch andere Komponente. Und man kann den hervorragend zu verschiedenen Speisen anbieten, weil man kann damit spielen. Zweiter Aufguss, fünfter Aufguss, der verändert sich immer. Und ich war neulich bei Boris Lauser, kennst du ja auch, der vegane Koch, und wir haben in seiner Raw Academy, habe ich die Getränke dazu gemacht. Und zu einer Speise passte der zweite Aufguss, nicht immer der dritte oder der vierte. Ja, das heißt, der braucht, kriegt ja diese Tiefe durch diese Aufgüsse. Also Tee ist so.
Aber woher weißt du das denn? Ob jetzt, das hört sich irre komplex
an. Man muss es probieren.
Ja. Der elfte Aufguss jetzt zum.
Mit 35 Grad und so. Also man kann bei Tee hast du ja viele Stellschrauben. Du hast Temperatur, du hast Teezeit und du hast die Wahl des Tees. Also grün, gelb, Oolong, Pu'er. Das heißt, da habe ich sozusagen mein Werkzeugkasten. Ein Tee ist riesig. Ja? Da kann sich jeder Wein schön dahinter verstecken, weil der Wein ist, wie er ist. Und Sebastian Frank hat gesagt, gut, das erste auch nicht ich, Wein ist ein Convenience-Getränk, hat er gesagt. Das heißt, der ist fertig, der ist, wenn es gut läuft, gut. Ich mache ihn auf, ich gieße ihn ein. Er ist nicht veränderbar. Natürlich kann ich einen Rosmarin.
Durchatmen vielleicht. Höchstens das ein bisschen.
Also aber ich als Gastronom oder ich als Kunde verändere diesen Wein nicht. Ich kann ihn vergeigen, ich kann ihn zu warm anbieten, ich kann ihn frieren, ich kann ihn irgendwas. Aber der ist trotzdem so, wie er ist. Du hast keine Möglichkeit, ihn durch was auch immer der Speise anzupassen. Und diese Freiheit habe ich, deswegen kann ich echt machen, was ich will, meinen alkoholfreien Getränken. Ich kann alles mischen, was ich möchte. Ja? Ich mische Säfte mit Tees, ich mische Kräuter rein, ich mörsere irgendwelche Papaya-Kerne. Das alles kann ein Sommelier auch machen, aber das Geschrei wäre laut.
Papaya-Kerne. Aber es ist, glaube ich, auch interessant, tatsächlich. Du hattest ja vorher auch über eine Erfahrung gerade gesprochen, mit Tee in einem Berliner Restaurant, die sehr gute Tees haben, aber wo die Zubereitung dann nicht so gut war. Das heißt, es ist natürlich auch eine andere Komplexität dann nochmal.
Genau, also also eine Teebegleitung heißt, also heutzutage, die Speise ist fertig, die auf den Punkt geht die raus und die muss sofort zum Gast, weil sonst der Schaum zusammenfällt, die Pünktchen zerfließen, was auch immer. Wenn dann der Tee nicht auf den Punkt genau dazu kommt, und zwar 90 Sekunden Teezeit, 35 Grad oder 75 Grad, dann ist der Tee nicht so optimal, wie er sein soll. Ja, das heißt, es gab im Regent eine Zeit lang eine Teebegleitung zum Menü und das wurde eingestellt. muss man nachfragen, ob es das wieder gibt, die haben Tee-Sommelier, ja, und da hat der Server gesagt, wir schaffen es nicht, weil schon Stress genug, die Speise rauszukriegen. Ja, dann kommt der Wein dazu, das ist irgendwie ein relativ lässiger Akt, eigentlich diesen Hinstellen. Aber diese Tee-Nummer, wenn man nicht einen Cold Brew nimmt, ist wirklich, das ist ein doppelt, das ist nochmal extra Stress. Dann macht doch einer nichts anderes. Stell dir vor, ich meine, 10-15% der Gäste max nehmen eine alkoholfreie Begleitung. Aber stell dir vor, du hast 90 Leute Restaurant und hast einen Tisch mit 10 Leuten oder 12, die fröhlich eine Teebegleitung bestellen, aber auch andere Tees. Dann macht einer nichts anderes und macht wieder Tee.
Naja,
das ist ein super Stress. Das heißt, dann brauchst du jemanden, und der muss sich natürlich auch finanzieren, ja, der da steht und was macht. Das heißt, zum Beispiel Läden mit einer Bar dran, die sind häufig sehr viel offener als nur Restaurants, die einfach ihren Kühlschrank aufmachen, ihren Weinkühlschrank aufmachen. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es einen Laden, der heißt Stanley Diamond, und die haben eine fette Bar in der Mitte vom Restaurant, ein Fine Dining Restaurant, und haben ein Restaurant dran. Das heißt, der Weg ist, ich gehe erst an die Bar, trinke was, setze mich an meinen Platz, esse was und gehe dann nochmal in die Bar und trinke nochmal was. Und der Bartyp ist wahnsinnig kreativ. Der macht Kombucha und der macht Shrubs aus Dingen sensationell. Das heißt, der denkt schon so. Ja, und Leute wollen auch mal wieder alkoholfreie Cocktails. Das heißt, der entwickelt zusammen mit der Restaurantleitung Getränke zur Speise. Aber eben, weil er dieses Barsortiment hat. Es braucht einen neuen Blick darauf. Und das Problem ist eben, es lernt keiner. Also der Sommelier, der heute in einem Restaurant ausgelernt, lange Weinkellner gewesen, seine Sommelier-Ausbildung abgeschlossen hat, der hat was über Saft gehört und der hat was über Wasser gehört. Der hat vielleicht auch gelernt, welches Wasser man nicht zum Wein anbieten sollte, weil das durch Mineralien sich nicht gut verträgt. Aber die lernen in der Regel nicht eine alkoholfreie Begleitung, weil sie es in den Schulen nicht lernen. Ja, das heißt, so wie auch keiner geboren wird und kann Wein pairen, wird auch keiner geboren und kann alkoholfrei pairen. Das heißt, dieser Blick darauf, es gibt ganz wenig Literatur zu dem Thema, also außer meinem Buch irgendwie noch 2 max, ja, oder 3. Es gibt ein paar Blogs, es gibt einfach, es ist einfach noch eine Nische.
Aber es ist ja auch ein großer Bereich, ne? Ich glaube, Tee an sich ist ja schon, eine Wissenschaft für sich alleine.
Genau. Es gibt Tee-Sommeliers, aber die Tee-Sommeliers sind erstmal per se nicht dazu da, also ausgebildet, um zur Speise den richtigen Tee zu servieren, sondern ursprünglich mal einfach, um ein wahnsinnig breites Wissen zum Tee zu haben. Das kommt jetzt langsam, dass viele Tee-Sommeliers arbeiten in Restaurants und machen eben dann auch den Service dazu. Oder Sommeliers bilden sich weiter als Tee-Sommelier, dann gibt es ja den Wasser-Sommelier. Ja. Da kann man drüber lächeln, aber ganz ernsthaft, wenn man mal einmal durch so eine Range von 20, 30 Wassern probiert hat, die sind wahnsinnig unterschiedlich. Man kann mit Wasser, mit dem falschen Wasser, kann man es auch vergeilen. Ja. Und wenn man nur simpel, ich nehme so ein Pellegrino mit einer fetten Mineralität und einer ordentlichen Kohlensäure und gebe die zu meinem Sashimi, das ist sehr, sehr schade für das Sashimi, weil es auch nicht weg ist. Ja, also es ist dann lieber ein stilles Wasser.
Ja.
Also dieses Neue ist einfach auch so neu, dass man es quasi erst sich erarbeiten muss und es braucht einfach Zeit.
Ja.
Und ich bin ab und zu mal, Verbände buchen mich zum Beispiel, damit ich den Gastronomen das Thema nahe, damit die das in ihrem Gast in ihrem Laden anbieten können. Aber wichtig wäre eigentlich eine Ausbildung dazu oder wenigstens ein Moment in der Weinausbildung, was weiß ich, ein Tag, 2 oder 3, wo man einfach sagt, okay, und der nicht trinkt. In meiner Weinausbildung, lach nicht, habe ich gemacht, ja, immer gespuckt, mehr gespuckt als die anderen auch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich hier jemanden sitzen, der möchte diesen Wein nicht. Was kriegt der? Dann sagten die, Wasser? Mit oder ohne? Nee, kann nicht sein. Weil ein Sommelier steht ja nicht in der Pizzabude um die Ecke, der steht in einem hochklassigen Restaurant. Und dann müssen sie zu jemandem sagen, der Mann kriegt gerade den Vortrag, Terroir, Nachhall, Frucht, Aromen. Und die nicht trinkenden Partner kriegen...
Mit oder ohne.
Ganz genau.
Ja. Was ist denn... Wir haben jetzt, glaube ich, eher den Hörern ein bisschen Angst gemacht von der ganzen Komplexität und das wäre aber, weil das natürlich ein großes Gebiet. Aber vielleicht mal zurück so ein bisschen zu praktischen Sachen. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Weihnachtsessen, so eine Weihnachtsgans, sowas richtig ordentlich mit Fett, ordentlich dunkler Soße, Knödel dazu. Was wäre da zum Beispiel meine interessante nicht-alkoholisches Pairing?
Also meine Schwiegerfamilie musste letztes Jahr zu so einer Weihnachtsgans einen Pflaumensaft trinken.
Aha.
War gar nicht so schlimm, haben sie gesagt. Also ich habe mir den Pflaumensaft noch ein bisschen, ich habe kurz mal so eine Zimtstange kurz mal durchgerührt. Ich schicke auch ein Glas, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Das war aber nicht so ein, es gibt ja den Pflaumensaft, den ich trinke, weil die Verdauung nicht läuft. Der ist ja so dick und fett und sämt so ins Glas. Der ist es nicht. Das ist ein relativ fruchtiger, relativ leichter Pflaumensaft. Man kann sogar zu solchen Weihnachtsessen kann man auch wirklich also aus Bordmitteln mit Saft arbeiten. Also Kirsch, ja, man kann den Kirschsaft ein bisschen erleichtern, weil der auch eine Süße hat mit einem Tee. Also ich habe Tee und Grüntee und Kirschsaft mit einem Lorbeertee verbunden. Das heißt, man kann zu dieser Weihnachtsküche, muss man weder fermentieren noch sonst was tun, sondern da kann man wirklich ans Saftregal fast gehen. Ein aromatisches Wasser, also Wasser mit Kräutern, ist da weg. Da ist die Gans und die Knödel, dass das so fettig ist. Es braucht auch gerne was mit ein bisschen Kohlensäure. Also wenn man dann den Pflaumensaft noch ein bisschen eine Mikroschorle macht oder ich nehme meinen Wassersprudler und sprudel mir den Saft auf, dann habe ich sozusagen einen sparkling Apfelsaft. Der hat schon mehr Leichtigkeit durch diese Kohlensäure, als wenn er keine Kohlensäure hat. Ja, und es gibt einige Hersteller, die inzwischen ihren Saft nur mit Kohlensäure versetzen. Der wird richtig schön verschlossen, hat fast auch optisch schön. Ich habe neulich bei Maître Philippe gibt es einen tollen Cidre und der Cidre-Hersteller hat jetzt seinen Saft genommen und hat ihn einfach mit Kohlensäure versehen. Der ist immer noch ein Saft, ganz klar. Aber ich trinke davon noch keine Flasche, aber mein Mädchen, meine Tochter hat das als ihr Weihnachtschampagner genannt und sie hat das getrunken zum Weihnachtsessen. Ja, und bin dazu Silvester angestoßen. Und da muss sich keiner dahinter verstecken, weil die Flasche sieht gut aus, der Inhalt ist gut, ist ein gutes Basisprodukt. Das heißt, die Hersteller haben verstanden, so ein bisschen, weil ein französischer Cidre-Hersteller, Entschuldigung, ja, dass er auch was Alkoholfreies herstellt.
Ja.
Ja, und er hat eben gemerkt, es gibt eine Nachfrage. Und das ist das, was mich auch ein bisschen bestärkt und auch, glaube ich, die Sommelier-Schule bestärken wird. Es gibt eine Nachfrage. Das heißt, der Mensch, der mal weniger trinken möchte, der hat es eigentlich recht leicht heutzutage. Und die Industrie, die hat es verstanden und produziert auch Dinge. Ja, also so wie, wenn ein Bedarf ist nach etwas, dann probieren sie es ja aus und das hat irgendwie funktioniert. Ja, und sie experimentieren mit ohne Zucker, sie experimentieren mit Stevia. Also ich glaube, dass so ein bisschen was, es wird immer eine Nische bleiben, glaube ich. Es wird nie so sein, dass es keine Weinbegleitung mehr gibt. Soll auch gar nicht. Ja, ich habe auch nichts gegen Wein. Aber hättest du gedacht vor 20 Jahren, dass ein vegetarisches Restaurant Stern kriegt?
Ja. Nee, ich denke, das ist tatsächlich eine sehr
vergleichbare
Entwicklung. Ja. Und wenn wir jetzt über Trends und über Entwicklung nochmal sprechen, ich glaube, es ist ein guter Moment, nochmal die Dinge anzugucken, die du mitgebracht hast, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass gerade auch in anderen Ländern sie schon einen Schritt weiter sind. Und neben Skandinavien scheint ja auch irgendwie England, UK dazu zu gehören. Auf jeden Fall hast du einiges daher mitgebracht.
Genau, gerade heute Morgen richtig Post, gerade bevor ich los war zu dir, klingelte der.
Welch ein Glück,
der DHL-Mann und sagt, ich habe was für Sie, klappert schon wieder, ist schwer, sind Getränke für Sie, der kennt mich schon. Und es kam aus England und es ist Three Spirits. Es sind drei ganz nett geschaltete Flaschen, haben ein bisschen was Apothekenmäßiges, oder? Finde ich so ein bisschen. Und eins heißt Social Elixir und eins heißt Livener und eins heißt Nightcap. Und da hast du sofort gesagt, oh, da ist doch bestimmt irgendwas Functional dabei. Kann sein, ja. Also ich bin mit dem Produzenten in Kontakt und der sagte, ich schicke dir mal was, ich krieg's hier in Deutschland nicht. Wir fangen mal an, würde ich mal sagen, mit dem einen, wo man einfach nur einen Tonic dazu gibt.
Auf jeden Fall, ich meine, hier steht auch nochmal Alcohol-Free Powered by Plants. Und das sind,
genau,
den Livener. Und das scheint ja so Richtung in diese alkoholfreie Spirits zu gehen. Ne?
Jetzt. Genau.
Und das ist ja das, wo du ja auch sagst, als wir darüber gesprochen haben, okay, es sollten keine Kopien sein. Wahrscheinlich so Beispiele davon, die jetzt nicht eins zu eins versuchen, etwas nachzumachen, sondern scheint ja eher versucht, was Eigenes zu machen, was eine eigene Berechtigung
hat. Es gibt alkoholfreie Gins inzwischen und die versuchen eben mit wahnsinnig viel Wacholder den Gin alkoholfrei zu machen, aber da sind wir bei dem Thema, was wir eben hatten, ich brauche das nicht, eine Kopie. Und diese Spirits haben eben genau, riecht saftig, fruchtig, interessant, die haben genau die Aufgabe übernommen, da was dazwischen zu setzen. Nämlich nicht, ich kopiere mal den Gin, weil ein echter Gin-Trinker wird immer sagen zu dem alkoholfreien Gin, aha, naja, es hat kein Alkohol.
Im schlimmsten Fall sagt er, oder im besten Fall sagt er, ist okay,
ist aber okay,
nicht,
genau.
Aber eben nicht.
Genau. Ist aber irgendwie schade, wenn sich jemand viel Gedanken macht, dass er okay ist.
Also sieht der wie das mal wie ein Saft aus, ne?
Ja, riecht auch wie ein Saft, finde ich.
Ja, aber auch hat dieses, ich fand fast so was wie in Richtung Kombucha hat es auch vom Geruch her. Also eine leicht, so wie so eine fermentierte Säure irgendwie so ein bisschen auch.
Ganz bisschen. Positiv gedacht.
Mhm. Auch mehr, ja, auf jeden Fall. Also, es riecht sehr gut.
Es riecht zumindest nicht schlecht, genau. Und die haben eben sich zur Aufgabe gemacht, eine Alternative zu bringen, die nicht vergleichbar ist. Sie wollten irgendwie nicht den achten Gin machen, sondern sie schmeißen eben auch Dinge rein, schmeißen jetzt mal despektierlich, die in keinem Gin sein darf. Ja, also man kann ja mit diesen alkoholfreien Getränken kann man eben sämtliche Regeln umgehen, weil es muss eben nicht nur der Wacholder und was auch immer, also was du besser als ich, was da drin sein muss, damit es ein Gin ist.
Wacholder muss nur drin sein. Meistens ist ja Koriander auch drin, das ist was ganz typisches. Iriswurzel.
Das sind Vorgaben.
Nee, keine Vorgaben. Also Wacholder ist die einzige Vorgabe.
Ich stell dir vor, Jörn sitzt am Abend in seinem Ledersessel vor seinem Bücherregal, hat einen harten Tag, gießt sich jetzt mal einen ein. Würdest du jetzt hier sagen, oh, gebe ich gleich meiner Tochter weiter? Oder du sagst,
ja, meine Tochter wird es nicht mögen, dafür ist es tatsächlich nicht süß genug. Nicht süß. Ich finde es angenehm, der bittere, trockene Abgang gerade. Dadurch, was sie ja erwachsen ist.
Genau, das ist auch was.
Kann natürlich auch das Trockene zum Teil auch vom Tonic jetzt kommen, das ist der Effekt interessant. Darf ich mal einfach nur ganz bisschen.
Pur, ja.
Ein bisschen nur um zu sehen.
Das ist aber was Scharfes. Ich habe da jetzt fast pfeffrig im Nachhall, merkst du?
Ja.
So hinten. Als ob da.
Lustig. Hier riecht es aber jetzt so ganz.
Wurde.
Jetzt habe ich aber auch irgendwie Gurke gerade. Ist da auch Gurke drin? Lustigerweise habe ich jetzt, obwohl man sieht rot aus, ja. Also, naja, aber es ist sehr komplex und das merkt man auch schon von den Zutaten. Ich überlege gerade, und das ist für mich tatsächlich auch so eine Frage. Ich glaube, das eine ist wirklich diese Getränkebegleitung. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Das andere ist wirklich diese Frage, dieses abends nochmal hinzusetzen, egal ob man nun einen Ledersessel hat oder nicht, aber dieses zu Hause auf die Couch setzen, etwas genießen zu wollen, das alleine steht. Und ich trinke das jetzt und ich finde es nicht schlecht, aber das wäre trotzdem noch nicht das, wo ich wirklich so sage, okay, da nippe ich jetzt so.
Aber wenn du sagst, du willst heute mal nichts trinken, dann ist es besser als eine Apfelschorle.
Auf jeden Fall.
Oder ein Malzbier.
Auf jeden Fall.
Wir trinken noch einen. Einen nehmen wir noch, oder?
Ein. Genau. Du musst ja nicht mehr fahren.
Nee, genau.
Also diese blöden Witze.
Ja, ist so, es ist
hast du nicht irgendwie auch geschrieben hier in deinem Buch, auch so ein wilder Witz, dass der Getränkesommelier frei oder der Saftsommelier.
Oh ja,
aber es ist genau wieder das, was man wahrscheinlich.
Das war schon wahnsinnig witzig. Also war zu einer Zeit, wo es noch keine Saftsommeliers gab. Inzwischen sagt man das nicht mehr. Das sieht übrigens aus wie Hustensaft, das ist jetzt Social Elixier.
Das ist jetzt der Nightcap, das wäre dann hier der Hustensaft.
Das sieht aus der.
Also lass uns doch mal einen oder wir schenken mal beide kurz ein.
Ja.
Okay, machen wir das so. Ich nehme mal den Nightcap zuerst. Der ist relativ süß. Ist halt, hat was Malziges, Vanilliges, dazu was Fruchtiges.
Lakritze ist drin.
Ah ja, das Lakritze. Ja. Mhm. Das finde ich echt interessant. Also mir ist ein Ticken zu süß, aber ansonsten. Und hat fast dann auch so durch diese. Erinnert mich fast auch so ein bisschen an so ein Kaffee Latte oder sowas. Also es hat sowas, hat fast auch so Kaffeenoten.
Jetzt wird es scharf wieder.
Aber finde ich so doll wieder. Also nee, der erste
ist viel. Aber auch Ingwer, oder? Vielleicht so ein bisschen was Lachsisch. Ja, kann sein.
Ja. Ich glaube, den finde ich am langweiligsten.
Den
Social Elixier.
Mhm. Hat aber auch was. Aber.
Ich hab, alle haben hinten raus. Der hat auch hinten raus die Schärfe. Ich glaube, es ist überall ist Ginseng, Ingwer.
Genau, es soll halt so ein bisschen was Spannendes im.
Also, aber auf jeden Fall, das sind spannende Sachen. Und ich glaube, sowas, was man eben hier in Deutschland noch nicht bekommt, tatsächlich, ja, sehr also erwachsenes
Spirits. Tatsächlich, genau, sind das auch
welche. Optisch ist das auch sehr, es hat auch so ein bisschen diesen Retro-80er-Jahre-Look, auch gerade diese Kartonverpackung.
Du hast auch noch einen Martini und dann kannst du mir empfehlen.
Jetzt, wir gehen vom Nightcap
zum Aperitif. Wir gehen vom Nightcap zu so einer Art, genau, Aperitif.
Ist auch aus England.
Acorn, genau, das ist eine Tochterfirma von Seedlip und Seedlip ist tatsächlich der erste Spirit-Hersteller und seitdem Seedlip vor 2016 launchte, gibt es 78 neue Spirits. Ja, viele kommen aus England, es scheint auf der Insel ein Thema zu sein. Und ich glaube, dass diese Tatsache.
Also gleich sehr was Grünes.
Genau, was Grünes, da gibt es auch drei davon. Es gibt einen, wo man so Negroni drauf macht. Mit Kaffee und so, es gibt den und es gibt einen wahnsinnig bitteren. Ich finde, bitter ist sozusagen bei ganz vielen von diesen bitter und scharf ist das, was, glaube ich, das Aroma bringen soll. Also viele von diesen Drinks haben Bitternoten drin und Ginger, nicht Ginger, sondern, ja, hast du das gerade gesagt?
Ginseng oder
Ginseng? Genau, Ginseng ist ganz häufig drin. Also den trinke ich tatsächlich selber gerne, den Acorn Dry, den gibt es am Sommer, glaube ich, hier, wenn ich das richtig finde. Gibt es die alle nur dort und die verschicken auch alle nicht.
Also aber weißt du, ja, Weißt du bei diesen Spirits wie, also weil diese Extraktion normalerweise bei Gin etc. läuft ja über den Alkohol. Also dass man im Alkohol die ziemlich leicht extrahieren kann aus dieser, die Aromat,
die Aroma. Verraten es einem nicht.
Verraten es nicht.
Es gibt so, es gibt die Zutaten verraten sie, aber dann hört es irgendwann mit der Technik irgendwann, wo dann das passiert, was uns alle interessiert, das verraten sie einem nicht. Also ich weiß nicht, ob sie es entalkoholisieren, aber letztlich ist es egal, weil das, was es hier im Glas ist, ist sowieso nicht das, was es in Alkohol gibt, sozusagen. Es gibt einen italienischen Hersteller, der hat mir 3 Flaschen geschickt mit Alkoholika und das gleiche in der gleichen Flasche ohne. Das heißt, der hat einen Drink, einen Cocktail in der Flasche, einen fixen Cocktail, wo man noch Eis dazu machen musste, mit Alkohol und das gleiche Ding, die gleiche Flasche, entalkoholisiert. Der Ansatz ist auch interessant. Das Ergebnis war mäßig, es war auch wahnsinnig süß, aber die Idee zu sagen, ihr sitzt alle am Tisch, 2, die trinken, 2, die nicht trinken und alle haben was Vernünftiges, gut aussehendes im Glas. Das finde ich sehr zu begrüßen. Einfach Leute, so wie du auch mal, dann sagst, es ist irgendwie Januar und ich habe gestern Abend getrunken, ich bin heute Abend zum Essen eingeladen, würdest du ja im Zweifel, oder?
Genau das, also aber auch das, ich finde, der kann tatsächlich, also finde ich, dieser Acorn, der steht für sich super alleine und da ist es genau nicht das Sachen, nochmal, also ich glaube, mich kriegt man am meisten damit, wenn man sagt, es geht nicht um das Verzichten, das bewusste Verzichten und keinen Alkohol, sondern sagen, das schmeckt einfach sehr, sehr gut.
Also bei dem Acorn habe ich blind verkostet mit 2 Freunden, 3 Martini und den hier. Mit einer, wo war jetzt der Martini? Yay, super gemacht. Die Entwicklung ist eine gute, man kann bestimmt, das ist ja so als so junge, neue Entwicklung, es wird sich auch wieder, es werden wir weniger werden, sie werden nicht alle überleben. Es werden auch nicht alle Gin-Sorten überleben, finde ich auch gut. Wir haben auch nicht 78 Gins
aus pro Stadt.
Also die Tonics gibt es ja übrigens auch. Ja. Ich habe jetzt zu Hause eine Sammlung von 15 Tonics, weil irgendwie jeder Gin-Hersteller mir empfiehlt, welchen er nehmen soll, wie ich nehmen soll. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass gut, es ist jetzt Januar und es ist natürlich irgendwie ein Thema, aber es ist ja nicht nur ein Januar-Thema, sondern ich weiß nicht, nach dem Sport möchte man nicht immer sich zusaufen, dann muss ich halt nicht das Bier nehmen, sondern dann kann ich halt mich hier gepflegt mit dem Dry aufs Sofa setzen und sagen, okay, knallt jetzt nicht. Ja,
ja und schmeckt.
Also, schmeckt aber. Und ja. Das ist, ich finde, Schmecken ist der Genuss und das worum es irgendwie geht.
Ja. Der steht auch für sich. Genau. Also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger reden. Aber ja, ich denke, genau, also ich nehme noch den letzten Schluck hier aus dem Acorn und genieße den. Da freut man sich schon wieder auf den Frühling bei dem. Also vielen Dank, Nicole, dass du da warst und für deine Zeit und für deine leckeren mitgebrachten, nicht-alkoholischen Aperitive und Spirits.
Ja, sehr gerne.